Ich lese noch den Bibeltext für heute Nachmittag vor. Und den Text finden wir im Evangelium nach Lukas, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Lukas Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte und das Wort Gottes hörte, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen. Die Fischer aber waren daraus ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Als er sich aber gesetzt hatte, leerte er die Volksmengen vom Schiff aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Genossen in dem anderen Schiff zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Bis soweit der Bibeltext.
Einen guten Tag wünsche ich. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch bin. Klappt das so mit dem Mikrofon? Sonst sind die Leute, die mich gerne ein bisschen lauter hätten, auch ganz herzlich eingeladen, einfach ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Ich will aber mal versuchen, lauter zu sprechen. Wir waren jetzt miteinander schon das ganze Jahr im Lukas-Evangelium. Da habe ich gedacht, es besteht jetzt keine Notwendigkeit, das zu ändern. An diesem Text gibt es, wie ich finde, sehr bemerkenswerte und für uns auch sehr wichtige Gesichtspunkte. Man könnte jetzt vermuten, Lukas hat diesen Bericht nur gegeben, um der Gemeinde zu zeigen, wie Petrus in die Nachfolge kam, also aus rein historischen Gründen. Ich denke, wir tun gut daran, wenn wir darüber hinaus denken. Der Evangelist Lukas einerseits und zuallererst und über allem und ganz besonders der Herr, der durch den Evangelisten Lukas sein Evangelium hat niederschreiben lassen, hat sich etwas mehr dabei gedacht als eine reine Information, dass man hinterher sagen könnte, aha, so war das mit Petrus, okay, zuschlagen. Lukas beginnt sein Evangelium mit der Feststellung eines Zwecks. Kapitel 1 in den ersten vier Versen sagt er: Das, was ich zusammengestellt habe, habe ich deswegen zusammengestellt, damit du, und ich hatte voriges Mal schon darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle mehr übersetzt werden muss, als es normal ist. Da muss nämlich dieser Theophilus auch noch übersetzt werden, und das heißt Gottes Freund. Und damit sind du und ich persönlich gemeint, zumindest insoweit ich hoffe, dass wir uns von Jesus Christus zu Freunden Gottes gemacht wissen. Damit du, o Gottesfreund, den sicheren Grund erfahrest der Lehre, darin du unterwiesen bist. Es geht in dem, was wir im Lukas-Evangelium lesen, um Glaubensgrundlagen. Es geht um nichts weniger als das, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 3 formuliert: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus, und nun sehe jeder zu, wie er darauf baue. Und nicht selten in den Berichten des Lukas geht es um diese Konsequenz: Nun seht zu, wie ihr darauf baut. Um sicher bauen zu können, ist es wichtig, den Grund, das Fundament, auf das ich bauen soll, zu kennen. Da sagt Lukas, dazu möchte er beitragen. Dazu hat Gott, sieht er sich von Gott gebraucht, diesen Grund zu legen, nämlich Jesus Christus. Und so geht es darum, in den Berichten seines Evangeliums Jesus Christus kennen zu lernen, Jesus Christus besser und tiefer kennenzulernen, mehr festeres Vertrauen zu ihm zu fassen. Deswegen wäre es mein Wunsch, dass der Herr uns heute Nachmittag auf diesem Gleis ein entscheidendes Stück weiterbringt, ihn kennenzulernen, dadurch, dass wir mal beobachten, wie Jesus diesem Petrus begegnet. Wir lernen da an verschiedenen Stellen etwas dazu. Der eine Gesichtspunkt ist der, wie der heilige Gott von sich aus in die Begegnung mit Menschen tritt. Das andere, was wir lernen sollten und wo mein Gebet wäre, dass wir es von Herzen lernen, ist der Gesichtspunkt: Wie sieht das in den Begegnungen, in die Gott uns stellt, mit unserer Verantwortung aus? Sind wir wirklich so unverantwortlich, wie zum Beispiel der Calvinismus das gerne hinstellt, dass wir einfach nur Marionetten sind, die keinerlei Beiträge zu leisten haben und keinerlei Verantwortung für irgendetwas? Oder sind wir aufgefordert, auf die Begegnungen, die Gott uns schenkt, zu reagieren? Ich zitiere nochmal 1. Korinther 3. Gott legt den Grund und nun sehe jeder zu, wie er darauf baue. Der sehnliche Wunsch des lebendigen Gottes ist, dass wir sein Evangelium ganz fest ergreifen und Frucht des Evangeliums auf den Grund bauen. Auch dazu gebe Gott, dass das Betrachten seines Wortes die weiterführenden Beiträge in uns bewirkt. Diese Begegnung Jesu Christi mit Petrus, die wird uns heute Nachmittag beschäftigen. Da fällt dann vielleicht die Handlung manchmal ein bisschen hinten runter. Ich bitte das mir nachzusehen. Aber ich möchte die Facetten dieser Begegnung wichtig machen, weil ich denke, dass sie auch für uns im Glauben wichtig werden können. Wir steigen in eine Situation ein, in der Petrus und andere mit ihm, wahrscheinlich Andreas, Jakobus und Johannes, vielleicht noch ein paar andere Leute, von ihrem, ja, Tagwerk kann man es nicht nennen, sie haben nachts gearbeitet. Von ihrer Arbeit kommen die letzten notwendigen Handgriffe noch erledigen, also die Netze reinigen. Wahrscheinlich kein großes Interesse mehr daran haben, noch mit irgendetwas behelligt zu werden. Ich würde jetzt mal unterstellen, die wollen nach Hause. Da kommt dieser Wanderrabbiner Jesus Christus mit einem großen Gefolge am See. Die Menschen wollen, dass er sie lehrt. Sie haben nämlich festgestellt, diesem Jesus zuzuhören, das hat Sinn. Ihren eigenen Schriftgelehrten und Synagogenvorstehern zuzuhören, das hatte in ihren Augen nicht unbedingt Sinn, aber diesem Jesus, dem hört man mit großem Gewinn zu. In Kapitel 4 ist das beschrieben in der Synagoge von Kapernaum, dass sie sagen, wer ist das denn? Der redet ja mit Vollmacht Gottes Wort und nicht wie unsere Schriftgelehrten. Und Jesus lehrt. Es war ja immer seine vordringliche Aufgabe, den Menschen Gottes Wort zu predigen und sie in Wort des lebendigen Gottes weiterzuführen. Es ist nicht das erste Mal, dass Petrus mit Jesus zusammentrifft. Parallel wäre hier das Johannesevangelium zu lesen. Da bekommen wir die Begebenheit berichtet, dass Johannes der Täufer auf Jesus hinweist und sagt, siehe da, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und diesen Hinweis nimmt Andreas auf und geht damit zu seinem Bruder Simon und sagt, Simon, komm mal bitte mit, ich glaube, wir haben den gefunden, den Gott uns verheißen hat. Guck doch auch mal selber, ob der das sein könnte. Simon geht mit. Sie verbringen Zeit mit Jesus, in der Begegnung mit Jesus, und sie verbringen Zeit unter der Lehre Jesu Christi. Offenbar sind sie danach in ihre normalen Arbeitssituationen zurückgekehrt. So ist es also nichts ganz Neues hier für den Petrus. Dennoch ist die Situation für ihn eine neue und eine lebensentscheidende. Und die Entscheidung wird immer weiter auf die Spitze getrieben. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir es fertig kriegen, diese Entscheidung wahrzunehmen und mitzuvollziehen. Denn auch für jeden von uns ist es unabdingbar wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Hier wendet sich Jesus um. Bisher war die Masse, die ihm nachfolgte und die er lehrte, ja anonym. Also im Prinzip ist von denen, die Jesus dahinterher liefen und von ihm gelehrt werden wollten, keiner namentlich bekannt, es ist auch keiner namentlich angeredet. In der Gesamtdarstellung, ich bin nochmal bei dem Punkt Lehre, darin du unterwiesen bist, ist das vor dem Angesicht Gottes und vor Gottes Augen nicht der vorgesehene Status. Um das mal noch konkreter zu formulieren. Wir wissen darum, dass wir alle offenbar werden vor Gottes Thron. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Verdammnis. Und dieses Offenbarwerden betrifft nicht ein Kirchspiel oder ein Dekanat, oder einen Gemeinschaftsverband oder eine Ortsgemeinde, in die ich immer gehe, betrifft mich. Mich ganz persönlich Und deswegen muss ich ganz persönlich in der Begegnung mit dem lebendigen Gott zu stehen kommen. Es ist mir nicht möglich, mich darauf rauszureden, ich bin doch immer in den und den Gottesdienst gegangen. Ich habe doch immer das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Petrus wird später, sehr, sehr viel später, von Jesus nochmal gefragt, hast du mich lieb? Da ist nicht die Frage gestellt, habt ihr alle mich lieb und hast du mich relativ gesehen zu allen anderen genauso lieb wie die? Die Frage ist eine absolute, die heißt, hast du mich lieb? Kümmere dich nicht um die anderen, kümmere dich darum, dass du mich lieb hast. Das ist der Blickwechsel, der hier am Anfang unseres Abschnitts direkt gegeben wird. Jesus wendet sich an Simon Petrus mit einer konkreten Ansprache. Es ist noch nicht die Ansprache, hast du mich lieb, aber Jesus bereitet hier ja sicherlich diesen Weg vor und geht die ersten Schritte. Was Jesus hier zunächst fragt, ist etwas relativ Banales, also für Simon wahrscheinlich auch einigermaßen alltäglich. Er fährt halt mit dem Boot raus, das macht er ja immer. Es ist für Simon Petrus ein ganz entscheidender Schritt, dass er an dieser Stelle die Begegnung Jesu zulässt. Die Begegnung, die Jesus ihm schenkt, die Begegnung, in die Jesus Christus den Petrus stellt. Petrus hätte sagen können, Entschuldigung mal, wir waren die ganze Nacht draußen, wir haben den Kanal jetzt auch mal voll, jetzt lass uns hier mal noch die Netze zu Ende machen, ich will ins Bett. Das wäre eine mögliche Reaktion des Petrus gewesen und seine Geschichte wäre zu Ende. Jedenfalls die, die wir finden, wäre zu Ende. Petrus, und hier bin ich wieder bei dem Punkt, Verantwortung für eigene Entscheidungen wahrzunehmen, tut genau das. Er erinnert sich an das, was er von Jesus weiß, aus der Begegnung bei Johannes dem Täufer. Und er reagiert sicherlich auch auf das, was er vorhin als neutraler Zeuge der Lehre mitgekriegt hat. Und lässt sich rausrufen aus der Position, lediglich ein neutraler Zeuge zu sein, in die Begegnung mit Jesus. Da, wo Jesus Christus ist, kann es keine neutralen Zeugen geben. Nur Leute, die seine Begegnung zulassen und solche, die es nicht tun. Neutralität ist hier nicht vorgesehen. Es wird ja auch später darum gehen, dass es Glauben an Jesus gibt, ihm sein Leben anvertrauen oder eben nicht Glauben an Jesus und nicht neutral, ach naja, gut, lassen wir den Jesus mal einen guten Mann sein und machen ansonsten doch, was wir wollen. In dieser positiven Weise reagiert Simon und hält Jesus in dieser geschenkten Begegnung nicht vor, was er alles vorhalten könnte. Ach, ich will ins Bett. Die Nacht war lang, die Arbeit war vergeblich, ich bin frustriert, ich habe noch zu tun. Sondern er sagt, ja, mache ich. Ich lasse mich darauf ein. Ich höre diesem Jesus zu. Ich reagiere auf das, was er mir sagt. Ich reagiere auch auf die Aufforderung, die er an mich stellt. Ich trete aus der Neutralität meiner Position heraus und ich trete auch aus der Anonymität derer heraus, die seine Lehre über sich drüber rieseln lassen. Ich lasse mich auf das ein, was er mir konkret sagt. Ich beantworte die Begegnung, in die er mich stellt, damit, dass ich mich auf diese Begegnung einlasse. So fährt Petrus trotz der durchgearbeiteten Nacht noch einmal ein bisschen raus auf den See, bis Jesus Abstand genug gewonnen hat zur Volksmenge, damit die Akustik greift, die auf einer Wasseroberfläche wohl, wenn man den Physikern glauben darf, besonders gut funktioniert. Auf diese Weise war Jesus schon mal bei Petrus im Boot. Auf diese Weise hat Petrus eine Situation geschaffen, in der er selbst auch der Lehre Jesu Christi, dem, was Jesus zu sagen hat, nicht mehr ausweichen konnte, wie er es gekonnt hätte, als er noch anonym war. In dieser neu geschaffenen Situation kristallisiert sich der Segensweg für Petrus heraus. Heraustreten aus der Neutralität, heraustreten aus der Anonymität, hineintreten in die Begegnung, die Jesus Christus schenkt. Jesus beendet irgendwann seine Lehre gegenüber dem Volk und wendet sich Petrus erneut zu. Wir erfahren an dieser Stelle, dass in der Zuwendung Jesu die persönliche Wahrnehmung dieses Simon Petrus liegt. Begegnungen, die Jesus schenkt, werden uns in den Evangelien immer geschildert als Begegnungen, in denen der lebendige Gott Menschen ganz persönlich, ganz direkt wahrnimmt. Das kann in einem Lehrgespräch sein, an dessen Ende die Heilsbotschaft steht, wie in Johannes 3 mit Nikodemus. Das kann in einer geradezu richtenden Zurechtweisung stehen, an deren Ende das Heil steht, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 5. Das kann sogar so weit gehen, dass Jesus sich vor das Grab seines Freundes Lazarus stellt und ihn anredet: Lazarus, komm heraus, Johannes 11. Das Persönliche, das, was wir mitbringen in die Begegnung mit Jesus, da hinein, wo Jesus uns Begegnung mit sich schenkt, ist vor ihm weder verborgen und kann vor ihm auch nicht verborgen werden. Ich zitiere nochmal die Frau am Jakobsbrunnen: 5 Männer hast du gehabt. Aber eben auch und gerade und vor allem in dem Sinne, dass er die persönliche Notsituation annimmt und in seine Allmachtshände schließt, dass er auf die Bedürfnisse, auf das Notvolle, das wir mit uns rumtragen, in der Begegnung immer seelsorglich, immer heilvoll, immer mit der Hilfe des menschenfreundlichen Gottes reagiert, wie zum Beispiel in der dramatischen Situation Johannes 11, Lazarus war tot und begraben und Maria begegnet Jesus in völliger Hoffnungslosigkeit. Umgekehrt begegnet Jesus ihr zuerst als Versorger ihrer Seele: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, und wer lebt und an mich glaubt, wird den Tod nicht sehen. Und er stellt Maria dann die Frage: Glaubst du das? Diese Frage schwingt bei Petrus womöglich mit. Denn er war ja in eine Situation gestellt, in der es latent um die Frage ging: Ist dieser Jesus von Nazareth der Christus Gottes? Und um zu Lazarus und Johannes 11 zurückzukommen, nach der Seelsorge folgt auch die Hilfe der Tat. Jesus stellt sich vor das Grab des Lazarus und ruft ihn heraus. Er tut das, um zu demonstrieren, dass selbst unser letzter Feind vor ihm zu schweigen und die Waffen zu strecken hat. Während jeder Mensch gegenüber dem Tod ohnmächtig ist, ist Jesus Christus selbst darüber Herr. Und wenn ihm das ein kleines ist, was sollte ihm dann ein großes sein? Es ist gewissermaßen zu Demonstrationszwecken, das sagt er auch den Jüngern am Anfang von Johannes 11, er hat extra gewartet, bis Lazarus auch wirklich begraben war, damit sie lernen, wie groß er ist und wie groß seine Hilfe ist. Und wie durchschlagend seine Versorgung der Menschen ist, die mit ihrer Lebensnot zu ihm kommen. Und so sieht er auch die vergangene Nacht des Simon und sagt dazu, Simon, fahr doch nochmal raus, da wo der See schön tief ist, und dann werf die Netze nochmal aus. Hier zündet Stufe 2 der Antwort des Petrus auf die geschenkte Begegnung Jesu. Petrus hätte handfeste Gründe gehabt, das nicht zu tun. Erstens sind tagsüber die Fische weiter unten im See, wo es kühl ist. Die kommen nur nachts rauf, weil es dann oben kühler wird. Zweitens, wenn das so ist und wenn ich dann versuchen soll, tagsüber Fische zu fangen, obwohl ich weiß, die sind unten, hat es ja eher das Gegenteil von Sinn, wenn ich dahin fahre, wo der See tief ist. Ich muss doch dahin fahren, wo der See flach ist. Dieser Fischer, Simon Petrus, wusste das. Den kann man kein X für ein U vormachen. Es war ein gestandener Mann. Die Berichte der Evangelien legen nahe, dass er Herr eines Fischereibetriebs war, der wusste, was er zu tun hatte. Und in seinen Ohren muss es ja erstmal Unsinn gewesen sein, was Jesus da gesagt hat. In dieser Weise reagiert er nicht. Er lässt diesem Jesus zu, ihm in sein Ureigenstes reinzureden. Das Metier, von dem er wirklich Ahnung hatte, die Angelegenheiten, die seine Tage füllen, was er aus dem FF kann. Er hätte allen Grund gehabt, zu Jesus zu sagen, hier, hör mal, mach du mal deine Wanderpredigten und halt dich aus meiner Fischerei raus. Da hast du keine Ahnung von. Das hast du gerade bewiesen. Petrus hat das Wort Jesu Christi vorher gehört. Er war ja die ganze Zeit dabei, als er gelehrt hat. Und in der Konsequenz daraus, dass er diesen Jesus schon etwas kennengelernt hat, auch in der Vollmacht dessen, was er zu sagen hat, reagiert er hier. Wichtig ist, wenn man das Griechische anguckt, die Anrede ist noch nicht Meister im Sinne von Rabbi, wie es später dann das Verhältnis der Jünger zu Jesus ist, dass Jesus wirklich ihr Lehrer, ihr Meister sein soll. Das ist hier Meister im Sinne von mein Herr oder von guter Mann. Das ist eine völlig neutrale Formulierung, in der nur so ein bisschen Höflichkeit drinsteckt. Es ist eine unpersönliche Formulierung. Es ist keine, die Jesus schon als den erkennt und als den anredet, der er ist. Sondern es ist einfach irgendeine Anrede zunächst mal. Epistata, Vorsteher oder einer, der ein bisschen höher steht als ich. Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Dann kommt das Entscheidende an der Entscheidung und das Entscheidende im Wahrnehmen der Verantwortung des Petrus. Aber auf dein Wort hin werden wir nochmal rausfahren und den ganzen Unsinn, den du da vorhin geredet hast, mit Tiefe des Sees und Netze auswerfen, werden wir tun. Es ist nach aller Erfahrung unseres Handwerks unlogisch, was du sagst, aber es ist dein Wort und dem gehorchen wir. Wir gehorchen nicht eigentlich dem, was du sagst, sondern wir gehorchen dir, weil wir sehen konnten, dass du bist, der du bist. Und daraus, dass wir das sehen, schließen wir, dass es sinnvoll ist, dem zu folgen, was du sagst. Nicht, weil es in unseren Ohren logisch klingt. Petrus fährt raus, macht das, was Jesus gesagt hat. Vielleicht macht er es sogar noch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil er nicht restlos überzeugt ist. Das legt seine anschließende Reaktion ein bisschen nahe. Aber er macht's. Er antwortet der Anrede Jesu mit Gehorsam, obwohl es in seinen Ohren Grund gegeben hätte, nicht gehorsam zu sein. Er tut das, weil es Jesus gesagt hat. Das Ergebnis ist ein Fischfang, den er alleine nicht aufs Boot kriegt. Er muss die anderen dazu rufen. Er muss Jakobus und Johannes mit ihrem Schiff bitten, kommt mal noch herbei, übernehmt mal hier noch von der Ladung, sonst saufen wir auf dem See ab. Das ist die Offenbarung der Wundermacht dieses Jesus von Nazareth, der zu Simon ins Boot gestiegen ist und der das Notvolle an der Situation des Simon, in die er hineintritt, sieht und erkennt und in seine Hand nimmt. Das ist ja nicht so ein, ach, naja, die Nacht war halt ein bisschen schlecht, sondern das ist wenn jemand ein Geschäft hat und hat den ganzen Tag keine Kunden, er muss aber trotzdem das Geschäft unterhalten und er muss essen und er muss Angestellte bezahlen. Wovon? Und wie hoch ist da die Frustration auch? Gerade bei einem Petrus, der es gewohnt ist, aus eigener Kraft zu schaffen, was er sich vornimmt, schafft es nicht, hat die ganze Nacht nichts gefangen. Dadurch ist ja vieles in seinem Leben bedroht, in Frage gestellt. Die Ernährungsgrundlage, alles, was er sich wirtschaftlich aufgebaut hat, da ist vielleicht eine Nacht nicht ganz so schlimm, aber was ist denn, wenn das häufiger passiert? Jesus sieht diese Not bei Petrus. Jesus ist diese Not nicht egal. Jesus nimmt diese Not in seine Hände, weil er Heiland ganz wesentlich auf der einen Seite, aber weil er eben auch Herr ist. Ich bin nicht sicher, ob wir das immer in hinreichendem Maße vor Augen haben, dass Jesus Christus Herr ist. Das heißt einerseits, dass er zu sagen hat, wo es lang geht, das heißt aber auch andererseits, dass ihm Wind und Wellen, das wird in den Evangelien nicht nur einmal berichtet, zu gehorchen haben. Dass ihm, der als Herr auch guter Hirte seiner Schafe ist, Wolf und Bär zu gehorchen haben. So kommen die Lebensdinge des Simon in die Herrschaftshand Jesu Christi. Und daraus, dass Simon sieht, was die Herrschaftshand Jesu Christi mit seiner Lebensnot machen kann, kommt hier diese endgültige Umkehr, diese endgültige Umwendung. Auch hier Stufe 3 der Verantwortung des Petrus ist die Reaktion des Simon Petrus nicht: sag mal, Jesus, das ist ja ein ziemlich genialer Zaubertrick, den du da drauf hast. Wie wäre das denn, wenn du bei mir Kompagnon wärst? Du ziehst 2-3 Mal die Woche diese Nummer ab. Wir haben eine tolle Show fürs Publikum und außerdem haben wir auch noch ausgesorgt. Das wäre die Geschichte, wie sie von Wohlstandsevangelisten verkündigt werden müsste. Die Bibel lehrt sie etwas anders. Die Bibel lehrt sie so, dass Simon Petrus erkennt, als Jesus seine Lebensnot in seine Herrschaftshand nimmt, wer Jesus ist und wer er selber ist. Dass Simon Petrus erkennt, vor diesem Jesus Christus bleibt mir kein eigenes Machtmittel, bleibt mir keine eigene Strategie. Vor diesem Jesus Christus bleibt mir der Kniefall und der Offenbarungseid. Vor diesem Jesus Christus bleibt mir ausschließlich das, was dem Propheten Jesaja in der Begegnung mit dem lebendigen Gott blieb: weh mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und ich lebe unter einem Volk von unreinen Lippen. Bei Petrus heißt das: Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und hier ist auch in der Anrede der entscheidende Wechsel passiert. Wenn es vorhin noch so ein saloppes Chef oder guter Mann war, ist es hier jetzt Kyrios, der Herr. Es hat gewechselt von einem, der höflicherweise halt ein bisschen höher steht als ich, zu einem, der wirklich das Sagen hat. Das ist das spätere allererste Bekenntnis der verfolgten Gemeinde: Kyrios Jesus, Herr ist Jesus Christus. Diesen Herrn hat er erkannt, diesem Herrn hat er zugelassen, dass er sich in Begegnungen mit Simon offenbart. Und aus diesen Begegnungen Jesu Christi mit Simon hat dieser Simon Petrus den richtigen Schluss gezogen: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn du noch ein bisschen bleibst, überlebe ich das hier nicht. An dieser Stelle das entscheidende Evangelium der Antwort Jesu Christi: fürchte dich nicht. Wobei Petrus gedacht haben mag: hab ich dir nicht gerade erklärt, warum ich mich fürchte? Ich glaube, ich fürchte mich doch ein bisschen vor dir. Jesus sagt: nein, fürchte dich nicht. Du hättest zwar allen Grund, dich zu fürchten, weil du wirklich ein sündiger Mensch bist. Aber ich, der Sohn des lebendigen Gottes, sage dir: fürchte dich nicht. Und das meint das hebräische Shalom. Das hebräische Shalom ist bedeutend mehr als unser guten Tag. Es heißt: ich wünsche dir, dass dein Leben in den Frieden Gottes eingehüllt wird. Und wenn das der Sohn Gottes sagt, dann heißt es: ich verkündige dir, dass dein Leben in den Frieden Gottes eingehüllt ist. Und zwar in dem Moment, in dem du es zu mir bringst. Dadurch, dass Petrus den einzigen wirklich legitimen Ausweg gewählt hat und vor Jesus im Offenbarungseid über seine Sünde auf die Knie gefallen ist, hat er den Weg für die Gnade freigemacht. Und diese Gnade heißt Shalom. Dein Leben ist eingeschlossen in Gottes Frieden. Diese Schritte der Verantwortung wurden Petrus hier abverlangt. Ich hoffe, wir haben aber auch gesehen, die Schritte, die der heilige Gott in das Leben eines sündigen Menschen hineintut und wie viel Evangelium Jesus da hineinlegt, Menschen zu suchen, Menschen in die Begegnung mit sich zu stellen, diese Begegnungen auszufüllen mit seinem Wort und mit seinen Taten, mit dem Aufnehmen der Lebensnot seiner Menschen, mit der Versorgung ihrer Seelen und mit dem Handeln, um Lösungen zu schaffen, die menschlich nicht geschaffen werden können. Und wie Jesus all diese einzelnen Elemente der Begegnung, die er sucht und schenkt, dazu nutzt, um den Weg für seine Gnade zu bahnen. Wohl dem, der Petrus da so ein bisschen folgt in den Kreuzungsentscheidungen, bei den Wegen, die Petrus nicht gegangen ist und bei den Wegen, die Petrus dann sehr wohl gegangen ist. Auf den Wegen, die Petrus gegangen ist, lag tiefere Begegnung mit Jesus Christus. Eine Begegnung mit Jesus Christus, in der er schließlich Petrus mit seiner Gnade beschenkt. Und sogar mit seiner Berufung. Auch das gehört ja mit dazu und das gehört letztlich das Leben von jedem von uns. Folge mir nach. Der heilige Gott sagt zu Menschen, die gerade erkannt haben, dass sie in Sünde eigentlich sterben müssten, wenn sie in der Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott sind, folge mir nach. Siehe, ich gebiete dir gewissermaßen, dass du dich in meine Gnade hüllst und dass du deswegen dein Leben in Gemeinschaft mit mir führst, dass du dein Leben vor dem Angesicht der Tatsache führst, dass ich Herr bin, dass du mir deswegen nachfolgen sollst und dass du dein Leben in der Gewissheit der Tatsache führst, dass ich dein Heiland bin, der den Tod des Sünders nicht will, sondern will, dass der Sünder Buße tue, umkehre und Gnade finde und Vergebung und Gerechtigkeit vor Gott. Das Ergebnis des Schreckens, der sie alle befallen hat, war Heil. Das ist also buchstäblich etwas, was man als heilsamen Schock bezeichnen könnte. Es war immer wieder so, dass Leute, die später für das Reich Gottes eine nicht geringe Bedeutung gewinnen sollten, zunächst eine Zeit in diesem Schrecken vor dem offenbaren Gottessohn verbringen mussten. Martin Luther hat sich lange damit rumgeschlagen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? August Hermann Francke, einer der Väter des Pietismus, hat sich lange damit rumgeschlagen. Habe ich denn überhaupt den Glauben, der mir Leben bringt? Kenne ich denn diesen Jesus Christus, diesen Auferstandenen in meinem Leben? Gehört es ihm? Sie beschreiben dann ja, ein weiteres Wunder, ein weiteres Begegnungswunder Jesu Christi, in dem sie sagen, es wurde ihnen ein sogenannter Gnadendurchbruch geschenkt. Jakob Schmidt hat den Bericht der Erweckung im Siegerland sogar so überschrieben, die Gnade bricht durch. Es ist doch immer wieder so, dass diese Fragen nur von Jesus Christus beantwortet werden können, dass sie aber auch immer von ihm beantwortet werden. Wer diese Fragen stellt, darf sie an Jesus Christus stellen und darf sich dessen gewiss sein, dass Jesus Christus solche Fragen wie, wie bekomme ich einen gnädigen Gott oder wie bekomme ich ewiges Leben, wie bekomme ich Vergebung meiner Schuld, niemals unbeantwortet lässt, denn darum geht es ihm ja gerade. Wer aus diesem Schrecken kommt und vor ihm im Offenbarungseid auf die Knie fällt und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, der darf sich um des Evangeliums willen, um des Herzens Gottes willen gewiss sein, dass Jesus Christus ihm antwortet, fürchte dich nicht. Shalom, ich schließe dich in den Shalom Gottes ein, den ich auf Golgatha erworben habe. Ich schließe dich in die Gnade ein, die dadurch besteht, dass mein Blut für deine Schuld geflossen ist. Ich schließe dein Leben in meine Hand ein, weil ich will, dass du mit mir in Ewigkeit Gemeinschaft hast und mit dem Vater. Darum folge du mir nach. Folge mir nach als Begnadigter, folge mir nach als einer, dessen Herr, dessen Lebensherr ich sein darf, in dessen Leben ich meine Herrschaft verwirklichen darf. Und folge mir nach als einer, durch den ich andere dazu bringen kann. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Amen.